Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Morgen. Darf ich euch gleich zu Beginn eine persönliche Frage stellen? Wie gehst du damit um, wenn jemand dich schlecht behandelt oder schlecht über dich redet oder dich übergeht oder Anvertrautes ausplaudert? Gehst du damit um, wenn du ausgegrenzt wirst oder jemand dich nicht ernst nimmt und deine Meinung nicht wissen möchte? Wie gehst du damit um, wenn du Grenzüberschreitungen erlebst in unterschiedlicher Art und Weise? Ganz allgemein, wie gehst du damit um mit erlittenem Unrecht? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Dem gebe ich zurück, der kann mich mal. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Was fühlst du dabei? Schmerz mit Sicherheit, wahrscheinlich auch Wut oder Zorn. Oder du fühlst, ich will mich rächen. Diese Reaktionen sind zutiefst menschlich und wir kennen das alle, die wir eigene Kinder haben. Wir wissen, was im Kinderzimmer abgeht. Es ist zutiefst menschlich, so zu reagieren. Aber es ist nicht ein konstruktiver Weg. Da, wo wir eng mit anderen zusammenleben, werden wir am allerschnellsten verletzt. Ob das in der Familie ist, in der Verwandtschaft, in der Ehe, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, an der Schule, ich werde nachher was erzählen, oder an der Uni, auch in der Gemeinde wahrscheinlich. Die meisten von uns wissen, wie sich das anfühlt, wenn man verletzt worden ist und unter diesen Verletzungen leidet. Und die negativen Gedanken und Gefühle, auch die Worte und Taten, die sich in uns Raum machen wollen, die zerstören unsere Beziehung und belasten sogar unser eigenes Wohlergehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Möglichkeiten finden und Gott zeigt dir auf, wie wir Konflikte lösen können. Und darum geht es ja, Konflikte zu lösen. Und es ist möglich. Und ein Weg, Konflikte zu lösen, wenn Unrecht vorliegt, ist zu vergeben. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach zu vergeben. Und Klaus hat gerade schon vorgelesen, diese Stelle aus dem Vaterunser, dass Gott uns vergeben soll, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Das heißt, damit setzen wir einen Maßstab und hat Gott einen Maßstab gesetzt, so wie ich vergebe, viel, wenig, alles, gar nichts, ist das der Maßstab, wie Gott vergibt. Und als mir das mal aufgegangen ist, war ich sehr schockiert. Weil ich gedacht habe, Gott vergibt mir immer alles. Aber dass es damit was zu tun hat, wie ich vergebe, das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht. Und ich merkte, ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, als zu vergeben, wenn ich die Vergebung von Gott erleben möchte. Es heißt hier, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr aber ihnen nicht vergeben wollt, dann wird Gott eure Schuld auch nicht vergeben. Das lesen wir gerade ein, zwei Verse weiter nach dem Vaterunser. Und da geht es nicht, fühlst du dich danach zu vergeben, sondern entscheidest du dich dafür zu vergeben. Und Vergebung ist eine Entscheidung, damit Gott mir meine Schuld vergibt. Und diese Entscheidung, die wir zu treffen haben, die ist unabhängig davon, wie wir uns fühlen. Wir fühlen uns mit Sicherheit schlecht. Wir sind vielleicht wütend, wir sind zornig, wir empfinden Schmerz. Das ist nicht die Frage, sondern die Aufforderung ist, dass wir vergeben wollen. Warum sollen wir vergeben? Weil wir selber von Gott Vergebung erbitten und hoffen, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Es gibt noch einen zweiten Grund zu vergeben, und zwar Sünde vergiftet unsere Beziehung. Wenn etwas vorgefallen ist, ist es zerstörerisch und vergiftet. Aber wenn wir das loslassen, ja, erleben wir, dass unser Leben entgiftet wird. Sünde vergiftet, vergeben, entgiftet. Und so ein Gift, was unser Leben vergiftet, ist zum Beispiel die Bitterkeit. Wenn ich Unrecht erlitten habe und es nicht vergebe, dann entwickelt sich Bitterkeit in meinem Herzen. Und ich denke, wir kennen Menschen, die verhältnismäßig negativ sind und bitter sind. Und mit solchen Menschen ist man meistens nicht gern zusammen, weil niemand gerne giftige Worte hören möchte. Und deswegen zieht man sich vor bitteren Menschen zurück und sie vereinsamen und haben wenige Beziehungen. Und das ist sehr schade, weil die Beziehungen sind nicht mehr so da, sondern die Person schadet sich auch selber in ihrer eigenen Seele, in ihrer eigenen Gesundheit, dadurch, dass sie der Bitterkeit nicht gewehrt hat und Bitterkeit in ihren Gedanken und Gefühlen einfach Raum gibt. Und wir sind sehr gut beraten, auf Gott zu hören und der Bitterkeit vorzubeugen, indem wir das erlittene Unrecht, was uns angetan worden ist, das sind kleine Sachen, vielleicht auch große Sachen, auch Sachen, die sich wiederholen, wirklich loszulassen und zu vergeben. Das möchte Gott, weil er möchte, dass es uns gut geht und wir in guten Beziehungen leben und nicht mit Lasten, die unser Leben vergiften, rumlaufen müssen. Ich will auch sagen, was Vergeben nicht bedeutet. Vergeben bedeutet nicht, es ist nicht schlimm. Es bedeutet doch, es war schlimm, ja, und es schmerzt mich, aber ich will frei werden. Und deswegen entscheide ich mich zu vergeben. Vergeben bedeutet auch nicht, dass unser Schmerz oder unsere Wut nicht da ist. Ja, sie ist da. Aber ich will frei sein. Wir müssen nicht warten, bis wir uns danach fühlen zu vergeben. Das kann ganz lange dauern und wird vielleicht nie stattfinden. Aber zu vergeben ist eine Entscheidung, unabhängig von meinen Gefühlen. Schmerzhafte Situationen gehören zu unserem Leben dazu, leider. Und ich kenne sie und ich denke, ihr kennt sie auch. Und es sind manchmal kleine Sachen, manchmal sind es auch sehr große Sachen. Und sie fordern uns raus, besonders wenn wir sagen, wir sind Christen und wir wollen uns nach dem Wort Gottes richten. Sie fordern uns raus und ich kenne das. Und in dieser Herausforderung lege ich immer wieder und ihr wahrscheinlich ganz genauso. Welche konkreten Schritte können wir gehen? Und es sind drei Schritte. Den ersten habe ich schon genannt, dass wir vergeben wollen. Und in Römer 12, das ist so der Haupttext, um den ich mich ein bisschen beschäftigen werde heute Morgen, ist in Römer 12, 17 bis 19. Und dann schauen wir mal an, was der zweite Schritt ist in diesem Vergebungsprozess, wo Gott uns auffordert, den zu geben. Da lesen wir in Vers 17, wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Ihr sagt ja in den Heiligen Schriften, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Welche Schritte können wir gehen? Wir wollen vergeben und wir werden hier gewarnt in den Versen, dass wir es tunlichst vermeiden sollen, uns in irgendeiner Weise zu revanchieren. Also hier heißt es, zahlt nicht mit gleicher Münze heim oder schlag nicht zurück oder sei nicht genauso, wie diese Person war, verhalte dich nicht genauso. Und dazu neigen wir ja, das ist ja in uns Menschen einfach drin. Dass wir es nicht heimzahlen und das muss man nicht mit Taten machen, das kann sogar auch mit Worten passieren. Das sollen wir nicht machen, wir sollen die Finger davon lassen. Wort Gottes warnt uns davon. Angesichts all des Leids und der vielen Dinge, die wir in den Nachrichten mitbekommen, ist sehr, sehr, sehr viel Unrecht in unserer Welt. Und dass man da mit Zorn und Wut darauf reagiert, wo ich denke, ist total menschlich. Aber es ist für mich sehr beruhigend, dass Gott ein gerechter Gott ist, der die ganzen Ungerechtigkeiten, die wir in unserem Land erleben, unsere Familie am Arbeitsplatz erleben, die wir in der Welt erleben, dass das an Gott nicht vorbeigeht, sondern er wird sich um diese Angelegenheiten kümmern. Es ist nicht unser Job, da zurückzuschlagen, sondern das Gott anzubefehlen. Unsere Aufgabe ist es aufgrund dieser Texte, dass wir versuchen, mit allen Menschen, mit denen wir zu tun haben, in Frieden zu leben, soweit es an uns liegt. Es sind natürlich immer zwei dabei, aber soweit es an uns liegt, soll ich mit allen Menschen in Frieden leben. Und das ist manchmal ganz schön herausfordernd und braucht Energie. Gott kümmert sich um diese verletzenden Angelegenheiten, die wir erlebt haben, aber in seiner Art und auf seine Art und Weise. Das heißt, wir sollen es ihm überlassen. Und das können wir eigentlich nur, wenn wir wissen, Gott ist gut und Gott ist gerecht. Wenn wir nicht an Gott glauben, dann fühlen wir uns herausgefordert, selber unser Recht in die Hand zu nehmen. Und davor warnt das Wort Gottes. Das sollen wir nicht machen. Weil häufig, wenn diese Situationen sind, will man das nicht nur mit gleicher Münze zurückgeben, sondern das menschliche Verhalten ist, dass man das einfach noch ein bisschen steigert und noch ein bisschen mehr. Und dann schaukeln sich die ganzen Dinge einfach hoch und so entsteht die Spirale der Gewalt und Gott ist entschieden dagegen. Wir spüren, wenn wir Unrecht erleben, eine Energie in uns. Und das ist gut, die wahrzunehmen. Aber sehr wichtig, wofür setze ich diese Energie jetzt ein, wenn ich an dieses Unrecht denke? Ich soll es darauf einsetzen, dass ich mich allein darauf konzentriere, wirklich diese Schuld loszulassen und versuchen, mit diesen Menschen, die mir Unrecht getan haben, in Frieden zu leben. Und das braucht Kraft. Und diese Kraft, die regt sich ja in mir und die soll ich dafür einsetzen. Wir lesen in Römer 12 weiter in den nächsten Versen. Also zweiter Punkt, loslassen und an Gott delegieren. Und dann in den nächsten Versen 20 und 21, das war für mich sehr entscheidende Aussagen, lesen wir, handelt nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das Böse ist besiegbar. Es ist nicht stärker als wir. Das Gute ist stärker. Und ich will ja dem Bösen etwas entgegensetzen. Also soll ich nicht etwas Negatives, wieder Böses entgegensetzen, sondern etwas Gutes. Das heißt, wir können die Gelegenheiten, in denen wir stehen oder an die du gerade auch denkst, wahrnehmen, uns darin zu üben, das Negative nicht heimzuzahlen und zurückzugeben, sondern uns überlegen, wie kann ich diesem Menschen oder dieser Personengruppe etwas Gutes tun? Und das ist echt sehr herausfordernd. Ich war in so einer Situation in der Oberstufe, ich hatte eine Kunstlehrerin und wir mussten unterschiedliche Dinge darstellen und malen und kreieren und dann mussten wir nach vorne kommen, wie das so üblich ist, der Lehrerin zeigen und ich erinnerte mich, wir waren dann irgend so etwas, was wir malen sollten und dann krakelte die mit der Farbe in meinem Bild herum und ich war total geschockt und sagte, in deinem Bild ist keine Spannung und hat mich da rumgekrakelt. Aber nicht nur einmal, sondern immer wieder passierte sowas und in mir baute sich eine richtige Wut dieser Lehrerin gegenüber auf und ich hatte Angst, wenn ich wusste, oh, heute ist Mittwoch, wir haben wieder Kunst Unterricht, weil ich wusste, ich bin dieser Frau ausgeliefert. Und das hat mich sehr belastet und es wurde immer schlimmer, dass ich gedacht habe, am liebsten würde ich mittwochs nicht in die Schule gehen. Das heißt, mein Leben war richtig eingeschränkt. Und meine Freundin, wir sind mit dem Bus dann nach Hause gefahren, die bekam das mit und die sagte mir irgendwann mal, Lore, ich glaube es dran, dass du anfängst, der Lehrerin zu vergeben und für die zu beten. Und ich war ein junger Christ und ich dachte, das mache ich nie. Das mache ich nie. Für die beten. Ich bete für dich gerne, aber nicht für die. Und ich merkte in meinem Herzen, merkte ich, das kommt gar nicht in Frage, dir was Gutes zu tun. Ich sagte, Lore, du bist selber gelackmeiert, wenn du das nicht machst. Mach das. Und dann habe ich mich durchgerungen und meine Motivation dazu war, ich will Jesus gehorchen. Wenn Jesus sagt, ich soll für meine Feinde beten, dann mache ich das aber nur, weil er das sagt, nicht weil ich mich danach gefühlt habe. Und dann habe ich angefangen, für sie zu beten. Und ich merkte, es war für mich eine Überwindung. Ja, das ist mir nicht in den Schoß gefallen. Es war für mich eine Überwindung. Aber ich merkte, je häufiger ich das machte, umso leichter war es. Und dann sagte sie, was betest du denn für die Frau so und so? Und dann habe ich gesagt, das und das, dass sie sich ändert und sowas. Sagte sie, bet doch mal darüber und wünsch dir was Gutes. Und dann dachte ich, okay, jetzt kommt der nächste Phase. Jetzt wird es noch schwieriger. Und dann musste ich überlegen, was braucht ich? Gut, ich wusste, sie lebt alleine, sie hat nicht viel Geld, hat nicht viel Beziehung. Dann wusste ich natürlich, wofür ich beten sollte. Und das Interessante war, nach einigen Wochen, ich glaube vielleicht nach 2-3 Monaten, stellte ich fest, es war mir ganz egal, ob es Mittwoch war oder nicht, ich konnte in die Schule gehen, ich konnte ihr begegnen. Und unsere Beziehung oder meine Beziehung zu ihr hat sich so gut verändert, dass als der Unterricht vorbei war und Abi war vorbei und ich war noch nicht fertig mit einer Töpferarbeit, die wir bei ihr gemacht haben, bin ich zu ihr ins Atelier und habe mein Teeservice fertig gemacht. Das hätte ich vorher nie gemacht. Und ich habe einfach da die heilende Kraft von Vergebung erlebt, indem ich für jemanden, der mir Unrecht getan hat, so habe ich jedenfalls empfunden, für sie gebetet und überlegt, was kann ich ihr Gutes wünschen. Wir sollen versuchen, mit allen Menschen im Frieden zu leben. Und das Gute ist immer stärker als das Böse und Licht immer kraftvoller als Finsternis. Und das ist etwas, was mich immer wieder aufrichtet, was ich mir bewusst mache, dass das Gute stärker ist als das Böse. Ich bin dem nicht aufgeliefert. Das sind jetzt diese 3 Schritte. Vergeben wollen, egal wie ich mich fühle. Das Unrecht loslassen und an Gott delegieren, der sich darum kümmert, ja, dass Gerechtigkeit geschieht. Und ich selber, mein Job ist, Gutes zu tun. Das sind die 3 Schritte. Ich habe euch noch ein weiteres Beispiel mitgebracht aus meiner Biografie, und zwar eins aus meiner Familie. Ich bin die älteste Tochter und war oft zuständig für die anderen Geschwister. Und wenn die was ausgebockt haben, wer wurde ausgeschimpft? Natürlich das älteste Kind. Das war ich dann. Und das fand ich ziemlich ungerecht. Und mein Mann hat gesagt, nein, ich war das nicht, und das wurde mir dann nicht geglaubt, ja, und die anderen sind frei rausgegangen und ich wurde bestraft. Und das fand ich ziemlich gemein. Und solche Dinge kommen halt in Familien immer wieder vor, oder es gab Versprechungen, wir machen das und das, wir fahren dahin, da habe ich drauf gefreut, dann wurden die Pläne wieder umgeschmissen. Und es war etwas, was mich sehr belastet hat, und das hat meistens meinen Vater betroffen. Und ich bin innerlich auf Distanz gegangen zu meinem Vater. Das ist mir aber überhaupt nicht bewusst geworden. Das habe ich erst gemerkt, als ich in einem Gespräch, wo Haus auch mit dabei war, wir uns vorstellen sollten, erzählt mal, wer ihr seid und von eurem Hintergrund und von eurer Familie. Und dann habe ich erzählt und dann sagte der Bruder, Lore, lebt dein Vater noch? Man guckt ihn erstaunt an, sage ich, ja, du hast nichts von deinem Vater gesagt. Und dann war ich total erschrocken, dachte, wow. Ich habe den aus meinem Leben ausgeklammert und ich merkte, so kann das nicht weitergehen. Hier ist Handlungsbedarf, ich muss was unternehmen. Und dann merkte ich so, wie gehe ich davor? Und ich sprach mit jemandem drüber, die sagte zu mir, Lore, am besten formulier du ein Gebet. Und dann habe ich das aufgeschrieben, mein Gebet, in ein Tagebuch. Ich vergebe meinem Vater, dass er das und das gesagt oder gemacht hat. Das waren keine großartigen Sachen, aber in der Summe war das schon etwas, was mir richtig was ausgemacht hat. Und habe das aufgeschrieben und gesagt, und ich lasse das los und ich bringe das Jesus und ich vergebe ihm. Weil ich gedacht habe, nachher erinnere ich mich nicht mehr dran und weiß ich nicht, dass ich das gemacht habe. Deswegen habe ich das aufgeschrieben. Und das hat mir schon geholfen, aber ich merkte nach einer Weile, es ist noch nicht so, wie ich das eben von meiner Kunstlehrerin kannte, und las an einem Tag dann diese Stelle aus Römer 12 und stieß auf diese Aussage, besiege das Böse durch Gutes. Ich wohnte schon nicht mehr zu Hause und überlegte mir so, was kann ich meinem Vater Gutes tun? Und an dieser Stelle, erinnert euch, da geht es um Essen. Und dann dachte ich, mein Vater kommt aus Schlesien, der isst gerne, was ist naheliegend. Ich gucke, dass ich ein schlesisches Rezept irgendwo auftreibe, kaufe die Sachen ein, überlege mir, zu welchen Ferien ich was machen kann und wie und was, und habe das alles vorbereitet. Und dann war ich in Ferien zu Hause und habe ihm dann was gekocht, was ich selber noch nie gegessen hatte, ja. Und mein Vater wunderte sich natürlich, ja, dass ich ihm sowas koche. Aber ich habe ihm nicht gesagt, warum ich das mache. Ich habe mich nicht getraut. Ja. Und als diese ganze Aktion vorbei war und ich war wieder zu Hause, da wo ich wohne, und habe darüber reflektiert, ist mir etwas Erstaunliches aufgefallen. Es hat sich was in meinem Herzen verändert, aber nicht erst an dem Zeitpunkt, als ich das Essen gekocht habe, sondern als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was ich meinem Vater Gutes tun könnte. Da hat es angefangen. Was kaufe ich ein? Was koche ich? Zu wem gehe ich? Was organisiere ich? Dieser ganze Prozess hat in meinem Herzen eine Heilung hervorgerufen. Es war wie Balsam in meinem Herzen und ich war total erstaunt und habe einfach die heilende Kraft der Vergebung erlebt. Und heute haben wir eine richtig herzliche, gute Beziehung und es ist für mich ein riesiges Geschenk, ja, weil ich es überhaupt nicht erwartet hätte, dass sowas mal möglich sein könnte, so eine gute Beziehung zu meinem Vater zu haben. Aber es war möglich, weil ich den Weg gegangen bin, den Gott vorgegeben hat, obwohl mich das echt was gekostet hat. Nicht nur in Überwindung, sondern ich musste ja auch Geld ausgeben. Ja? Es hat mich was gekostet, aber es hat wunderbare Ergebnisse gehabt. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Ein anderes Beispiel der heilenden Kraft der Vergebung finden wir im Alten Testament. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich von Josef. Und es ist eine Geschichte zum Thema Vergebung und diese ganzen Prozesse, die ich sehr faszinierend finde. Mich begeistert an dieser Biografie von Mose, die wir in diesen Kapiteln lesen, wie er, obwohl er im Schmerz ist und einsam ist und keinen hat, der zu ihm steht, einfach an Gott festhält. Wenn man von den eigenen Verwandtschaft so behandelt wird, wie er ins Ausland verkauft wird, wo man noch nicht mal die Sprache spricht, ich glaube, das ist ein unglaublich großer Schmerz, wenn wir das heute als Trauma bezeichnen. Aber er hält an Gott fest. Und ich glaube, ein Grund, warum er an Gott festhält, ist seine tiefste Überzeugung, dass Gott gut ist. Und Gott wirkt in diesen Ereignissen seinem Leben. Und er verändert sich, er fängt an, anders zu denken, sein Herz verändert sich, das sehen wir dann im Laufe der weiteren Biografie. Und aus diesem ja, Vatersöhnchen, was wahrscheinlich auch arrogant war, könnte ich mir vorstellen, der sich was Besseres gefühlt hat, wurde ja behandelt von seinem Vater, aus dem wurde ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht in einem halben Jahr, auch nicht in 5 Jahren. Aber vielleicht in 2 oder 3 Jahrzehnten. Es hat seine Zeit gebraucht. Und die müssen wir uns auch zugestehen. Aber Gott hat aus dieser Situation in seinem Leben was Wunderbares gemacht, weil er nicht der Verbitterung Raum gegeben hat oder der Rache, sondern sich an Gott festgehalten hat. Und sein Glaube ist in diesen schmerzhaften Situationen gereift. Er hat mit Gottes Hilfe gerechnet. Und das ist auch ein Weg für uns, in unseren schmerzhaften Situationen auf eine gute Art und Weise rauszukommen und sie für uns selber zum Guten zu nutzen, indem wir einfach an Gott festhalten und uns nach dem richten, was Gott uns sagt. Da ist die Chance am besten, dass das Gift sich nicht weiter in unserem Herzen ausbreitet. Er hat verschiedene Herausforderungen erlebt, nicht nur, dass seine Brüder ihn verkauft hat ins Ausland, sondern er hat nachher eine Stelle gehabt und die Frau vom Chef, die wollte ihn zum Ehebruch verleiten und er hat da nicht mitgemacht und immer wieder ging das so und nachher war die so stinkesauer, weil sie sich so gedemütigt gefühlt hat, dass sie die ganze Situation uminterpretiert hat und hat ihn angeschwärzt. Und hat natürlich sein Chef ihn sofort gefeuert und er kam ins Gefängnis für 13 Jahre und hat wieder Unrecht erlebt. Aber warum? Weil er sich richtig verhalten hat. Und das geht uns ja manchmal auch so. Wir verhalten uns richtig und erleben Unrecht. Und er ist nicht bitter geworden, hat gesagt, Gott, warum lässt du das zu? Auf so eine Idee kam er wahrscheinlich nicht. Sondern sagt, Gott, ich rechne mit deiner Hilfe, mach du daraus was Gutes. Und dann eines Tages, völlig überraschend, wendet Gott das Blatt. Er befähigt ihn, Träume auslegen zu können. Und das macht so einen Eindruck auf den Pharao, dass er ihn aus dem Gefängnis rausholt und ihm in der einen ganz wichtigen Job gibt. Und zwar, er bekam die zweitwichtigste Stelle in der damaligen Weltmacht Ägypten. Er war sehr, sehr einflussreich und war super vorbereitet. Wie gehe ich mit hilfesuchenden und notleidenden Menschen um? Er wusste ganz genau, wie sich das anfühlt. Und er war super vorbereitet für diese Aufgabe. Die Gelegenheiten, die sich Josef gegeben hat, haben auch das Böse mit Gutem heimzuzahlen oder darauf zu reagieren, die hat er wahrgenommen. Als dann eines Tages seine Brüder auftauchen und er merkte, das sind die, war er natürlich total geschockt und er weint auch sehr, weil der ganze Schmerz wieder hochkommt. Aber er gibt ihnen nicht nur das Getreide, sondern er lädt sie sogar zum Essen ein in seinen Palast. Also er tut ihnen Gutes, obwohl die ihn so furchtbar behandelt haben und reagiert gerade auf das Böse mit Gutem. Aber nicht nur das, später lädt er sie ein, in Ägypten zu leben, weil die Hungersnot einfach immer noch da ist und gibt ihnen das beste Stück Land, was Ägypten zu bieten hat. Und sie sind ja Schafhirten und können sich wirtschaftlich wieder hocharbeiten. Das Beste, was er geben konnte, gibt er seinen Feinden und zahlt das Böse mit Gutem heim und reagiert darauf. Und wir sehen das, wie sich das in seinem Leben auswirkt. Als dann sein Vater stirbt und die Brüder Angst haben, dass er jetzt ihnen das Heim zahlt, kommen sie dann zu ihm und sagen, unser Vater hat gesagt, du sollst es nicht machen und wir sind auch deine Diener und wir machen alles, was du sagst und haben richtig Angst. Und dann sagt er, als er das hörte, wie sie darauf reagieren, musste Josef weinen. Und dann sagt er, ihr wolltet mir Böses tun. Aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Und durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. Und so beruhigte Josef seine Brüder und sie vertrauten ihm. So, wer ist hier Opfer und wer ist hier Täter? Das Blatt hat sich richtig gewendet. Er ist ein freier Mann und seine Brüder leiden unter der Schuld und haben Angst. Und wir sehen an dieser Aussage, dass Gott sein Herz verändert hat. Ja, er sieht die Handschrift Gottes in seinem Leben, obwohl diese schlimmen Sachen passiert sind. Und das ist auch etwas, wozu ich uns ermutigen möchte, dass wir nach der Handschrift Gottes in unserem Leben suchen, da wo wir auch schlimme Sachen erlebt haben und an ihm festhalten, nicht vergelten, sondern ihm vertrauen, dass er sich um diese Angelegenheit kümmert. Josef hat Gott gehorcht, als vergeben dran war. Und das war für ihn auch sehr schwer. Das merken wir an seinen Reaktionen. Er hat teilweise richtig heftig und laut geweint, weil der ganze Schmerz wieder hochkam. Aber irgendwann kam der Punkt, wo er sich auch nicht mehr die ganze Zeit damit beschäftigt hat. Und das wird ihm sehr gut getan haben. Und wir sehen, dass der Segen Gottes sich mehr und mehr in dem Leben von Josef ausbreitet. Und das macht er ganz genauso auch bei uns. Der Segen Gottes wird sich auch in unserem Leben weiter ausbreiten, wenn wir uns an Gott halten, wenn wir ihm gehorchen und genau diese Schritte gehen, die er uns vorgegeben hat. Und als gottesfürchtiger Mensch hat er natürlich nicht auf das Böse mit Bösem reagiert, was er hätte machen können. Er hätte einfach gar nichts machen können und einfach seine Brüder zum Beispiel ignorieren. Dann hätten die kein Getreide gehabt und dann wären die vielleicht gestorben. Aber er hat reagiert und hat das Böse mit Gutem vergolten und das hat ihm Heilung für seine eigene schmerzende Seele gegeben. Und seine Vergebung heilt nicht nur sein Herz, sondern wir sehen, sein Leben blüht auf. Ich möchte mit euch etwas darstellen, bitte auch die Ele und die Christiane kurz nach vorne. Was passiert, wenn wir vergeben? Das möchte ich einfach mal kurz darstellen. Wenn Unrecht geschieht, gibt es immer einen Täter und ein Opfer. Wir stellen vielleicht mal gerade hier vorne hin, dann kann der Horst in Ruhe das noch machen. Kommt ihr mal gerade hierher. Du bist der Täter. Genau. Also, wenn du Christiane gegenüber etwas tust, was Unrecht ist, verbindet euch dieses Unrecht miteinander. Hier ist zwischen euch beiden, könnt ihr mich sehen hier? Hier ist zwischen euch beiden etwas geschehen, was euch miteinander emotional und geistig verbindet, und zwar in einer destruktiven Art und Weise. Und immer wenn Christiane an dieses Unrecht denkt und an den Täter denkt, wird sie Schmerz empfinden und Wut und Zorn und vielleicht auch Rache, und das verbindet sie weiter. Es ist nicht nur die Tat, die sie miteinander verbindet, sondern auch die negativen Gefühle, die zwischen den beiden stattfinden. Und dann bleibt es ja meistens nicht dabei, sondern ich denke auch negativ über denjenigen, der mir Böses angetan hat. Oder ich rede vielleicht negativ über den. Oder ich gehe ihm aus dem Weg. Das heißt, auch meine Reaktionen auf das Unrecht ist etwas, was mich weiter mit dem Täter verbindet. Und da ist eine richtige, starke Bindung da, im geistlichen Bereich und auch im emotionalen Bereich. Und die beiden sind nicht frei. Jetzt kommt Gott und sagt, lass los. Und hier dieses orangefarbene Seil ist die Tat. Aber für das Opfer, für Christiane, die kann das nicht einfach so fallen lassen. Weil das ist ja wirklich was Schlimmes passiert. Das kann man nicht einfach so loslassen. Aber was könnte Christiane machen? Sie könnte sich umdrehen und sagen, Gott ist zuständig für dieses Unrecht. Ich bringe das ans Kreuz und ich binde es jetzt los. Sie ist die Tat los. Aber sie merkt, ich habe trotzdem noch die Gefühle von Schmerz und von Wut und Zorn in meinem Herzen. Und auch die muss sie nicht weiter in ihrem Herzen haben, weil das vergiftet. Und sie entscheidet sich, ich lasse auch diese Gefühle von Wut und Zorn einfach los und bringe es ans Kreuz. Und auch ihre Reaktion, wie denke ich über den Täter und das Unrecht? Wie reagiere ich? Gehe ich ja weiter aus dem Weg? Was mache ich? Nein, ich will es auch zum Kreuz bringen und ich lasse das los. Und sie ist frei. Sie ist frei. Ja, und wer kümmert sich darum? Sie muss sich nicht mal darum kümmern. Ja, sie ist frei. Und Jesus wird sich darum kümmern. Und wenn der Täter merkt, ha, hier ist was los, und das merkt der Täter nicht immer. Aber wenn er das merkt, hat er genau die Möglichkeit, genau das Gleiche, auch seine Schuld, das Unrecht ans Kreuz zu bringen. Und auch die Gefühle, das hat ja einen Grund gehabt, warum sie sich so verhalten hat, der Christiane gegenüber. Und auch ein neues Verhalten an den Tag zu legen. Sie bringt auch ihr eigenes destruktives Verhalten, bringt sie ans Kreuz. Und was macht Jesus? Jesus vergibt nicht nur dem Täter, nicht nur dem Opfer, sondern auch dem Täter. Und dadurch sind beide frei. Vielen Dank. Durch diese Schritte, und die haben mich sehr beeindruckt, als ich die mal kennengelernt habe, durch diese Schritte gibt auch der Täter sein Recht auf, Rache zu üben. Ja, er überlässt es einfach Jesus. Der kümmert sich darum. Gott kümmert sich darum. Und Jesus ist gekommen für alle Schuld. Und wir können sie bei ihm wirklich loslassen. Und da ist sie gut aufgehoben. Und wenn wir das Geschehene wirklich loslassen und vergeben, haben wir keine Altlasten mit mehr. Und wir müssen nicht mit den alten Sachen in unserem Leben weiterlaufen. Und es kann sich wieder Freude ausbreiten. Habt ihr die Gesichter gesehen gerade? Ja? Sie haben sich gefreut, wir haben uns gefreut. Es ist wieder Freiheit da. Und die Gegenwart wird wieder schöner. Und ich kann auch mit Freude an die Zukunft denken, weil ich weiß, Gott kann aus allem was Gutes machen. Ich muss nicht negativ über die Zukunft weiterdenken. Ich möchte nochmal einen weiteren Punkt nennen. Diese Stelle habe ich gerade gelesen aus Mose, wo er sagt, ihr gedachtet, es böse zu machen, ich gedachte, es gut zu machen. Was wird heil, wenn ich vergebe? Schaut mal, wie viel das ist. Ist mein Herz, die Art und Weise, wie ich denke, meine Beziehung und auch meine Erwartung für die Zukunft. Das wird heil und mein Leben kann wieder aufblühen. Deswegen tu dir selbst einen Gefallen und vergib. Wir tun uns selber das Allerbeste damit. Und wenn wir Gott lieben, werden wir uns wahrscheinlich dazu entscheiden, zu vergeben, weil Jesus das sagt. Und das hat in meinem Leben sehr gut funktioniert. Und ich ermutige euch, das selber zu erleben und auszuprobieren und wirklich Gott zu gehorchen. Ich will nochmal zwei wichtige Dinge nochmal zusammenfassend sagen. Vergebung ist eine Entscheidung, um diese heilende Kraft der Vergebung wirklich zu erleben und Heilung zu erleben. Und sie geht erstmal total gegen unsere menschliche Natur. Aber Vergebung entgiftet uns selbst, unsere Seele und unsere Beziehung. Und vergiftete Herzen tun viel schlechte Sachen. Vergebung ist eine unglaublich starke Kraft, die Gott uns gibt. Und wir können ihn bitten, wenn wir merken, ich kann das nicht, es fällt mir schwer. Wir können Gott darum bitten, bitte hilf du mir zu vergeben. Ich habe das gemacht, weil aus dem eigenen heraus können wir es nicht gut. Aber Gott erhört so ein Gebet sehr gerne. Er gibt uns seinen Heiligen Geist, der uns befähigt, wirklich ihm zu gehorchen und diese Schritte zu gehen, die uns schwer fallen. Und das Kreuz von Jesus ist genau der Ort, wo Schuld hingehört und wo Heilung herfließt. Genau dazu ist Jesus gekommen, um unser Leben von Sünde zu entgiften. Und er bringt die Hoffnung fürs Heute und fürs Morgen. Er bringt Licht in die Dunkelheit. Jesus ist gekommen, um die verletzten Herzen zu heilen. Er ist gekommen und repariert die zerbrochenen Beziehungen, wenn wir bereit sind zu vergeben und Heilung von Jesus zu empfangen. Und das haben wir sehr eindrucksvoll ja im Leben von Josef gelesen und ich empfehle euch, das mal nachzulesen, diese Kapitel. Ich möchte die Gelegenheit geben, jetzt am Ende für dich nochmal zu reflektieren, dir einfach mal vorzustellen, wie das aussehen könnte, wenn die vergifteten Beziehungen entgiftet werden, repariert werden und dein Leben wieder aufblühen kann, weil die Sache in Ordnung gekommen ist. Stell dir vor, wie das aussehen könnte, wie dein Leben aussehen könnte, wenn das erledigt wäre. Die heilende Kraft der Vergebung, die können wir erleben und ich ermutige dich dazu, wirklich diese Schritte zu gehen. Und dir selbst den Gefallen zu tun und zu vergeben. Und damit es konkret wird und du wirst ihn nicht so schnell vergessen, liegen Zettel auf unseren Plätzen und Stiften. Und du kannst dir im Moment Gedanken machen über folgende Fragen. Wem habe ich noch zu vergeben? Mir ist das aufgefallen in der Vorbereitung von der Predigt, dass ich noch Stellen habe, wo ich merke, es ist mir nicht bewusst geworden, hier sind noch Stellen, wo ich vergeben muss. Und es geht dir vielleicht ganz genauso. Wem habe ich noch zu vergeben? Was wäre der nächste Schritt? Und wann willst du den gehen?
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.